Das sind Roxette mit How Do You Do. Es ist 10 Minuten nach 9. Einen schönen guten Morgen, einen schönen Start in diesen Donnerstag. Ungefähr 218.000 Einwohner leben in 38 Gemeinden auf über 2.500 Quadratkilometern. Das sind die Grundlagendaten für den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Hier wird am übernächsten Sonntag, also am 6. Februar, ein neuer Landrat gewählt. Und wir sind natürlich neugierig, welche Auswahl unsere Nachbarn nebenan haben. Deswegen wollen wir Ihnen in dieser Woche natürlich die Kandidaten der Landratswahl in Potsdam-Mittelmark vorstellen. So auch heute Morgen. Ich freue mich sehr, dass Malko Rachimov von der Piratenpartei heute Morgen mein Gast ist. Einen schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Potsdam und natürlich auch an die Hörer hier bei uns im Landkreis.
Sie konnten heute nicht persönlich ins Studio kommen. Wir sind daher telefonisch miteinander verbunden, aber das macht ja das Interesse auch nicht geringer. Auch Sie möchte ich heute Morgen kurz vorstellen und anschließend erhalten auch Sie, wie alle anderen Kandidaten, die gleichen Fragen aus unseren Themenkomplexen. Herr Rachimov, Sie sind aufgewachsen in Rangsdorf, arbeiten als Softwarearchitekt. Sie sind kommunalpolitisch engagiert bei der Wählervereinigung Stadtmitgestalter in Werder. Sie sind sachkundiger Einwohner im Kreistagsausschuss und Sie leben mit Ihrer Familie im wunderschönen Werder. Und Sie haben beschlossen, bei der Wahl zum Landrat anzutreten. Aus welchen Gründen sind Sie denn auf die Idee gekommen, zu kandidieren?
Ja, also zunächst meine Motivation, überhaupt politisch tätig zu sein, ist tatsächlich, dass ich helfen möchte, die Demokratie weiterzuentwickeln. Ich glaube daran, dass viele Menschen bessere Lösungen finden können als wenige und sehe da auch, sage ich mal, die Notwendigkeit, etwas für unsere Demokratie zu machen. Ja, wenn wir ins Ausland gucken, auch in anderen EU-Staaten, fallen manche wieder in autokratische Strukturen zurück. Ich glaube, dass man genau das andere dem entgegensetzen muss und mehr Menschen an der Politik beteiligen. Und letztlich reizen mich natürlich auch die Herausforderungen, die neuen Beteiligungsverfahren dort zu etablieren. Open Government, also eine gläserne Verwaltung, wäre ein großes Thema, mit dem ich mich gerne beschäftigen möchte, Bürokratieabbau. Und nicht zuletzt auch Themen, auf die wir, glaube ich, nachher schon noch zu sprechen kommen. Das heißt zum Beispiel die Gentrifizierung im Norden unseres Landkreises ein Stück weit verhindern und die Herausforderung des Klimawandels, dem sich auch unser Landkreis stellen muss, anzugehen.
Lassen Sie uns thematisch direkt einsteigen. Die Bevölkerung Deutschlands, sie wird immer älter. Wir sind mit Japan die durchschnittlich älteste Bevölkerung weltweit. Eine Entwicklung, die sich auch in Potsdam-Mittelmark bemerkbar macht. Deshalb steht im Leitbild des Landkreises, wir wollen uns den Folgen des demografischen Wandels stellen. Was kann denn aus Ihrer Sicht getan werden, damit der Landkreis sich dem demografischen Wandel gewachsen zeigt?
Ja, also zunächst glaube ich, dass wir im Potsdam-Mittelmark noch in einer vergleichsweise guten Situation sind. Durch die Berlin-Nähe haben wir tatsächlich einen großen Zuzug, gerade im Norden. So ist, sage ich mal, mittelfristig vor allem darauf zu achten, dass die weiter entfernt liegenderen Gemeinden nicht abgehangen werden. Also ein gewisser Ausgleich, nicht nur finanzieller Natur, sondern auch mit dem altersmäßig geschaffen werden muss. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass auch in den ländlicheren Gebieten attraktive Lebensbedingungen für junge Menschen vorhanden sind. Und das sind meiner Meinung nach dann diese zwei Themenkomplexe. Also auf der einen Seite müssen wir jetzt mit diesem großen Zuzug, den wir in Kleinmachnow, auch in Werder haben, umgehen und entsprechend Maßnahmen treffen, dass das Wachstum auf eine vernünftige Art und Weise stattfindet. Und auf der anderen Seite sind die ländlichen Regionen, müssen wir das Leben dort am Laufen halten und für Nachwuchs sorgen. Ja, also auf dem Lande brauchen wir junge Menschen letztlich, die um auch dort die Infrastruktur zu erhalten, denken Sie an die Freiwillige Feuerwehr oder dergleichen, ja, das werden alte Menschen dort nicht schaffen alleine. Und das heißt, wir müssen dort Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Natürlich gibt es jetzt durch das Homeoffice, wissen wir alle, ich arbeite selbst im Homeoffice, viele Menschen, die jetzt auch weiter entfernt von Berlin von zu Hause aus arbeiten können. Dafür brauchen wir natürlich den Breitbandausbau, da ist ja schon ein bisschen was passiert im Potsdam-Mittelmark, muss natürlich noch mehr. Darüber hinaus sind allerdings auch andere Maßnahmen notwendig. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir durch den Klimawandel, wir hatten die letzten Jahre diese große Trockenheit, die Brände in den Kiefernforsten und dergleichen. Wir müssen riesige Infrastrukturprojekte voranbringen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Denken Sie an den Umbau der Wasserinfrastruktur oder auch die Umforstung der Kiefernmonokulturen, die wir hier im Landkreis im großen Ausmaß haben. Und diese großen Infrastrukturmaßnahmen zusammen mit der Verbesserung des ÖPNV-Netzes sorgen natürlich für auch Arbeitsplätze jenseits der digitalen Welt, also des Homeoffices. Und das ist, glaube ich, die Basis, auf der dann auch die Gemeinden weiter entfernt von Berlin erhalten bleiben können und dort die Infrastruktur letztlich auch ermöglicht werden kann. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt darauf achten, dass dort die Menschen, wie ich schon meinte, nicht abgehangen werden, der Anschluss ans ÖPNV-Netz verbessert wird und so weiter. Das ist es zum ländlichen Raum. Aber wie gesagt, auch im Speckgürtel, ich sehe hier viele größere Probleme. Die Gentrifizierung schreitet dort voran. Bezahlbarer Wohnraum wird hier immer knapper. Und junge Menschen, Studenten, ja, junge Familien brauchen Wohnungen. Das ist auch furchtbar, wenn man mit 30 noch bei seinen Eltern wohnen muss, wie wir es auch woanders im EU-Ausland sehen und ja hier auch zu befürchten ist, dass Menschen, junge Menschen immer länger noch bei ihren Eltern wohnen müssen, ja, weil sie mit ihrem Ausbildungsgeld sich die Wohnung nicht leisten können. Da müssen wir gegenwirken. Hilft letztlich auch der älteren Bevölkerung. Nicht jeder schafft es, mit seiner Rente hohe Mieten zu bezahlen und möchte abhängig sein von irgendwelchen Zuschüssen des Staates. Und deswegen denke ich, ist das eine große Aufgabe, die wir hier angehen müssen. Da haben die Gemeinden in den letzten Jahrzehnten, vielleicht nicht alle Gemeinden, aber hier in Werder auf jeden Fall, viel zu wenig gemacht. Und ich denke, das hatte ich jetzt, das wäre zumindest eine Idee, ja, dass der Kreis hier selber aktiv werden könnte, zum Beispiel auch mit einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft und so eine Projekte vorantreiben kann, wie Mehrgenerationenwohnhäuser, ja, oder auch Wohnprojekte anschieben, die dann in Genossenschaften überführt werden könnten, ja, wo quasi die Mieter selber in eigener Verantwortung dafür sorgen, dieses Wohnprojekt, diese Wohnung zu erhalten und letztlich auch günstige Mieten erhalten werden können. Und überall ist gerade der nachhaltige Verkehr natürlich ein großes Thema. Ich habe ja meine Konkurrenten auch gehört, will sie damit nicht langweilen, aber natürlich ist das mir auch bewusst. An der Stelle müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen, den Verkehr nachhaltiger, den Radverkehr besser verbinden mit dem restlichen öffentlichen Nahverkehr, mit den Zügen nach Berlin und so weiter. Das sind alles Themen, die ich im Landkreis sehe. Aber wie gesagt, zusammenfassend, ja, große Investitionen im Landkreis können wir tätigen. Es gibt 140 Millionen Rücklagen, die da angehäuft wurden. Ich glaube, jetzt ist keine Zeit zu kleckern, sondern zu klotzen. Und durch die Arbeitsplätze, die entstehen, schaffen wir es auch, das Leben insgesamt im Landkreis am Laufen zu halten.
Ein ziemlich aktuelles Thema ist natürlich auch die medizinische Versorgung im Landkreis. In einem Flächenland wie Brandenburg bleibt es natürlich nicht aus, dass sich die Lebensbedingungen deutlich unterscheiden. In Städten wie Potsdam, Cottbus oder Frankfurt-Oder gibt es viele Hausärzte, Impfzentren und Teststellen an jeder Ecke. Woanders muss man jetzt einige Kilometer zurücklegen, um zum Beispiel seine Impfung zu bekommen. Deshalb schulen jetzt viele Apotheker im Impfen, denn so kann die Corona-Schutzimpfung auch in Gegenden angeboten werden, wo es vielleicht keine Arztpraxis gibt. Sollte sich der Landkreis für die medizinische Versorgung anders aufstellen, damit alle gut und vor allem auch umstandslos zu einer Poliklinik oder einem Hausarzt kommen können?
Ja, also zunächst mal zu der Impfung über die Apotheker. Hm? Das sei jedem freigestellt, wo wie er sich impfen lässt. Ich bevorzuge tatsächlich den Hausarzt. Das ist für mich eine Vertrauenssache und fände es ehrlich gesagt nicht gut, wenn Leute wirklich darauf dann angewiesen wären, bei solchen Sachen zu einer Apotheke zu fahren, weil sie keinen Hausarzt mehr erreichbar haben. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, krank zu werden oder dergleichen, wo man einen Arzt braucht. Deswegen ist das natürlich ein gutes Angebot. Niedrigschwellige Impfangebote sind immer gut. Ich denke jetzt aber auch zum Beispiel mal daran, dass ich von meinem Hausarzt dann erfahren muss, ich muss das Papier für die Einwilligung selber ausdrucken, weil er das nicht bezahlt bekommt. Merke ich doch, dass es tatsächlich, glaube ich, eher die Idee, weiß ich nicht, insgesamt zu hinterfragen ist und man bestimmt bei den Hausärzten auch noch unterstützen könnte. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Es gibt durchaus andere Möglichkeiten auf dem Lande, noch die ärztliche Versorgung zu verbessern. Klar, die Digitalisierung gibt mittlerweile sowas wie Fernarzt.com oder andere Plattformen, ja, über denen bestimmte Termine ohne Arztbesuch möglich wären. ja, sofern denn da auch dann das Internet mitspielt. Aber letztlich brauchen wir in der gesamten Fläche eine gute Infrastruktur, eine ärztliche Infrastruktur. Ich hatte das eingangs schon erwähnt. Ich glaube, in erster Linie müssen wir dafür sorgen, dass die Gemeinde weiter ferner der Großstadt am Leben erhalten werden. Dafür brauchen wir Arbeitsplätze, aber nichtsdestotrotz können wir auch mit anderen Maßnahmen dafür sorgen, dass die ärztliche Versorgung sichergestellt ist. Der Rückkauf des Krankenhauses in Bad Belzig ist eine Möglichkeit. Übrigens nebenbei hätte dann der Landkreis auch die Möglichkeit, dort endlich die Menschen nach Tarif zu bezahlen. Ja, das Ernst von Bergmann macht es ja schon in Potsdam, in Bad Belzig noch nicht. Das nur am Rande. Aber durch eine bessere Bezahlung, das hat alles andere auch Auswirkungen auf die Gemeinden dort unten, die positiv wären. Und was wir aber brauchen, ist eine mobile Pflege, ja, und mobile Ärzte in den Regionen, die dünn besiedelt sind, und auch Möglichkeiten, die Menschen zu unterstützen, wie sie ihren Arztbesuch machen können. Da wären Rufbusse zu nennen, ja, oder auch das ein Taxiangebot auf irgendeine Art und Weise zu fördern, dass die Menschen es eben schaffen, auch mal ein Stück weiter wegzukommen. Denn die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, klar, die hatten wir schon erwähnt, da kann man viel flexibler und mit neueren Ideen arbeiten. Und letztlich glaube ich schon, dass es machbar ist, dann damit auch die ärztliche Versorgung in der Fläche sicherzustellen.
Sie haben vorhin kurz schon das Klima angeschnitten. Für die Energiewende ist der ländliche Raum wohl unverzichtbar als Standort für beispielsweise Solaranlagen oder Windräder. Wie wichtig sind denn die erneuerbaren Energien momentan in der Wertschöpfung des Landkreises Potsdam-Mittelmark? Und welche Rolle sollen sie in Zukunft auch spielen?
Also ich denke, das ist natürlich großes Ausbaupotenzial da. Ich halte die erneuerbaren Energien als eine riesige Chance, auch für den Landkreis. Da kommen wir wieder auf den Punkt der Arbeitsplätze, aber auch der Finanzierung der Gemeinden. Ja, es gibt ja hier ein Projekt in Feldheim, wo zum Beispiel die Gemeinde sehr gut davon profitiert, dass sie seinerzeit dort einen Investor gewonnen hat, der die Windenergieanlagen dort aufgestellt hat. Und letztlich jetzt ein üppiges Einkommen daraus generiert. So gesehen ist das natürlich eine Riesenchance. Und gut, wenn Sie jetzt, andererseits muss man natürlich immer differenzieren, wenn Sie jetzt Solaranlagen erwähnen, letztlich ist es immer eine Abwägung zwischen den Interessen der Anwohner vor Ort und auch zwischen der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Anlagen. Ja, also ich wäre jetzt ein bisschen skeptisch, ob Solaranlagen soweit sind, dass es tatsächlich eine nachhaltige Möglichkeit ist, hier großflächig bei uns in unseren Breitengraden Solaranlagen zu arbeiten. Bei Windenergieanlagen sehe ich das schon ein ganzes Stück weit anders. Die Windenergieanlagen machen uns insgesamt unabhängig, ja, schon auch als Land, unabhängig von Energieimporten und dergleichen. Das sehen wir jetzt, die Energiepreise explodieren, Gas gewaltig teuer. Wir sind abhängig von russischen Konzernen, die uns die Energie liefern und so weiter. Deswegen, also mit den Windenergieanlagen ist es möglich, die Gemeinden auch ein Stück weit unabhängiger und widerstandsfähiger gegen solche Krisen zu machen. Und tatsächlich ist es aber auch ein Punkt, wo die Beteiligung der Bevölkerung eine riesige Rolle spielt. Wenn man die Menschen von vornherein in so eine Projekte involviert und diese mit ihnen zusammenarbeitet und sie letztlich auch vielleicht wirtschaftlich davon profitieren lässt, ja, dann ist es auch möglich, solche Anlagen hinzustellen. Menschen, die sowas nicht wollten, die nicht gefragt wurden und dann tagtäglich diese riesigen Dinger sehen müssen, die ich auch nicht unbedingt als schön empfinde, ja, die werden krank alleine deshalb, weil sie diese Teile nicht mögen. Und wenn man sie aber von vornherein mit beteiligt sind und die das da sehen und sie wissen, bei jeder Umdrehung hat unsere Gemeinde und vielleicht Geld bekommen, ja, und ich bezahle weniger für meine Stromkosten, dann sieht das da bestimmt ganz anders aus.
Wenn ich das jetzt in den letzten Minuten richtig rausgehört habe, dann liegt Ihnen besonders die Digitalisierung am Herzen. Potsdam-Mittelmark bekam ja 2020 vom Bundeswirtschaftsministerium als eine von bundesweit 7 Modellregionen eine Förderzusage unter dem Titel Smarte Landregion. Wo steht denn aus Ihrer Sicht der Landkreis in dieser Frage momentan der digitalen Infrastruktur? Und was muss aus Ihrer Sicht noch unbedingt passieren im Zeitalter der Digitalisierung?
Ja, genau. Bei diesen Projekten bin ich immer erstmal ein bisschen skeptisch, weil wir sind auch Digitalkommune schon seit vielen Jahren. Da ist gar nichts draus geworden. Das Projekt war ein Rohrkrepierer. Jetzt bei dem neueren Projekt auf jeden Fall, da stehen dem Landkreis bis zu 1 Million Fördermittel zu. Mit dem kann man schon was machen. Ja, 10% Eigenmittel müssen dann beigesteuert werden. Es sind jetzt 2 Stellen, eins für ein Digitalisierungskonzept, dadurch auf der Basis entstanden und auch besetzt worden tatsächlich. Also so gesehen eine schöne Sache. Es ist dort von einer digitalen Beteiligungsplattform jetzt neulich die Rede gewesen, die dort eingesetzt werden soll. Ist wunderbar, das hätte ja glatt aus von einem Piraten kommen können oder von mir. Also insgesamt eine schöne Entwicklung und ich denke, mit dem Projekt wird auch was entstehen. Schwerpunktthema ist dort Mobilität. Ja, es soll eine App geben, in der man wahrscheinlich dann, das ist jetzt noch nicht so klar herauszulesen gewesen, Rufbusse, Bus-Taxi-Kombinationen oder Carsharing-Mitfahrangelegenheiten. Wir haben vielleicht Ideen, die dann dieser App integriert sind. Allerdings ist das natürlich bloß ein kleines Puzzlesteinchen hin zu dem, was man tatsächlich alles braucht und machen kann. Ja, also gerade im Nahverkehr gibt es ja neben noch Einsatzmöglichkeiten, die über eine App hinausgehen würden. Ich denke da zum Beispiel an eine Verbesserung von Taktung des Nahverkehrs oder auch andere Streckenführung, die man mit künstlicher Intelligenz und Big Data quasi ermitteln kann. Da gibt es für IT wunderbare Ideen und Möglichkeiten. Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik und spielt jetzt keine Rolle. Aber insgesamt im Landkreis, sage ich mal, sind wir ganz weit hinten, so wie aber unser Land insgesamt. Sie können sich daran erinnern, Online-Zugangsgesetz 2022, eigentlich sollte keiner mehr von uns, wenn er denn Internet hätte, zu einer Behörde gehen und da irgendwelche Anträge stellen müssen. 2022 haben wir bald das Ende. Ich sage Ihnen, und das wissen wahrscheinlich so gut wie alle, das bekommen wir nicht hin. Und auch wenn es in anderen Landkreisen, Regionen in Deutschland nicht viel besser läuft, ist es schon so, dass natürlich der Landkreis hier nach vorne gehen kann. Ich würde mir wünschen, dass er hier sich an die Spitze stellt, der Kommunen und Landkreise in Deutschland und eben nicht auch weiter hinten mitwirtschaftet. Dafür brauchen wir alle in erster Linie Experten, Menschen, die bereit sind, in der Verwaltung zu arbeiten und da die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Und da sehe ich tatsächlich erstmal die große Herausforderung, dass die Verwaltung dort insgesamt sich reformieren, radikal umdenken muss. Es muss ein anderer Wind dort wehen, dass diese Arbeitsplätze auch attraktiver werden, dass dort Innovation entstehen kann. Ein Stichwort sei da Agilität, agile Verwaltung genannt. Ja, also es geht auch darum, schnell auf neue Anforderungen, Herausforderungen reagieren zu können. Da sind wir mit unserer 1000 Jahre gewachsenen Bürokratie ein Stück weit hinterher. Und da muss ein neuer Wind rein. Da gibt es Ansätze, die aus der Wirtschaft kommen, mit denen man dort arbeiten könnte. Und dann denke ich, dass man auch das geeignete Personal gewinnt, um dort tatsächlich vorwärts zu kommen. Am Ende hängt es daran, dass wir Menschen brauchen, Leute brauchen, die bereit sind, in der Verwaltung das Thema nach vorne zu schieben.
Abschließend auch an Sie heute die Frage, die wir auch allen anderen Kandidaten gestellt haben. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, am 6. Februar zur Wahl zu gehen?
Ja, Sie haben es sicherlich mitbekommen. Ich bin großer Freund der Idee der direkten Demokratie. Allerdings ist es nun mal so, haben wir nicht. Ja, wir haben keine direkte Demokratie, sondern wir sind eine repräsentative Demokratie. Unsere Einflussmöglichkeit ist dort aktuell noch begrenzt. Ich glaube auch daran, dass man von unten nach oben mehr machen kann. Wie auch immer, deswegen bleibt uns jetzt die Wahl. Und wenn wir diese Chance hier im Landkreis nicht nutzen und den Landrat nicht wählen, dann wird es am Ende der Kreistag entscheiden. Und das ist Wasser auf den Mühlen. Alle derjenigen, die sagen, die Leute interessieren sich sowieso nicht für Politik, die brauchen wir auch nicht zu beteiligen. Und deswegen auf jeden Fall wählen gehen. Und am Ende, nach dem Wählen gehen, sucht sich jeder in seinem Ort eine politische Gruppe und bringt sich direkt ins Geschehen der Kommunalpolitik ein. Das würde ich mir wünschen.
Sagt Landratskandidat Marco Rachimow von der Piratenpartei. Er stellt sich am 6. Februar zur Wahl. Das Gespräch gibt's natürlich auch nochmal in Kürze zum Nachhören auf unserer Internetseite auf 3mw-radio-potsdam.de. Herr Rachimow, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen. Tschüssi.
Tschüss. I keep going to the